sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 10 Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, weil noch immer Menschen unter den Trümmern getroffener Gebäude vermisst werden. Es waren 2 iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. Als Datum wurde der 15. Juni festgelegt. Künftig soll er jährlich am Wochenende vor oder nach diesem Datum gefeiert werden. In Washington hat zum 250. Jahrestag der US-Armee eine große Militärparade stattgefunden. Zeitgleich gingen in zahlreichen Städten der USA zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Trump muss gehen, jetzt, stand auf Transparenten einer Demonstration in Washington. Die Proteste richteten sich auch gegen das Vorgehen Trumps in Los Angeles. Die amerikanische Regierung hatte vergangene Woche die Nationalgarde und Soldaten der Elitetruppe Marines in die Stadt geschickt, um Proteste gegen das Vorgehen der Immigrationskontrollbehörde ICE niederzuschlagen. Gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles und des kalifornischen Gouverneurs.
Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball-Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Endspiel ist heute Abend um 18 Uhr. Soweit die Nachrichten. Das Wetter heute nach freundlichem Beginn, mehr Wolken, ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad, zurzeit in Berlin-Dahlem 18 und CESA 20 Grad. Morgen nach abziehendem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
Radio 3. Lebenswelten.
So wie wir im Moment Eier produzieren und Fleisch produzieren, ist es viel, viel zu billig. Es geht auf Kosten der Tiere, es geht auf Kosten der Umwelt und auch auf Kosten der Landwirtinnen und Landwirte.
Natürlich stellt man sich immer die Frage, brauchen wir die Nutztierhaltung heute noch? Und wir als Menschen müssen nicht wie andere Tiere essen. Also wir können auch darauf verzichten, quasi den Tieren Leid zuzufügen.
Was man sagen muss, ist, dass grundsätzlich in der Legehennenhaltung die Zustände wirklich katastrophal sind.
Die Hähne, die ziehen wir auch mit selber auf. Die werden nicht geschreddert oder irgendwas, schon seit, ich weiß nicht wie viel, mindestens 7 Jahren hier nicht mehr.
Bruderhahn darf wieder krähen. Kaum Tierwohl in der Nutztierhaltung. Eine Sendung von Janche Hannover.
Lorelei! Lore! Komm mal her!
Ein kühler, sonniger Lorelei. Morgen Ende April. Am westlichen Stadtrand von Berlin steht Kathleen Holzhauer am Gatter einer kleinen Weide und ruft nach ihrer Kuh. Doch die lässt sich beim Grasen im frischen Frühjahrsgrün nicht stören.
Sie kommt gar nicht erst. Hat alles, was sie braucht zum Glücklichsein, da kommt sie gar nicht erst.
Die Agrarwissenschaftlerin, gestrickte Ballonmütze auf dem Kopf und ein Piercing in der Unterlippe, macht gerade ihren morgendlichen Rundgang bei den Tieren. Neben Kühen sind das Ziegen, Schafe, Schweine, Hühner und Enten. Ihr Arbeitgeber, die Domäne Dahlem, ist einer der letzten aktiven Landwirtschaftsbetriebe auf Berliner Stadtgebiet. Die Domäne ist ein sogenannter Archehof für alte Nutz- und Haustierrassen.
Wir halten hier nur vom Aussterben bedrohte Tierrassen, genauso wie eben unsere Rinder, das rote Höhenvieh.
Das ist eine robuste, alte Rinderrasse mit rotbraunem Fell. Auf der Domäne ziehen die Tiere gelegentlich einen Flug über die Gemüsefelder.
Im Moment haben wir auf der Domäne zwei Mutterkühe mit Nachzucht. Das heißt, das Kalb von der einen Kuh ist auch noch dabei und wird mit aufgezogen. Genau. Und da hinten steht noch die Emilia. Das ist unsere Dienstälteste. 13 Jahre alt ist sie schon. Und die Leitkuh hier in der kleinen Herde.
Viehhaltung, wie man sie inzwischen eher aus Bilderbüchern kennt. Heute spielt das rote Höhenvieh schon lange keine Rolle mehr in den Milchviehställen. Denn die Performance des Tiers, um es in der Sprache der Marktwirtschaft zu sagen, entspricht nicht dem, was moderne Landwirte von einem sogenannten Nutztier erwarten. Gemeint ist eine knallharte Kostenkalkulation von eingesetzten Futtermitteln, Aufwand mit Stall und Pflege im Verhältnis zum Ertrag, also der Milch oder dem Fleisch, das sich am Ende auf dem Markt verkaufen lässt. Ein System, bei dem der Weltmarkt regiert und der Landwirt nur ein Rädchen im Getriebe ist. Ein System, unter dem nicht zuletzt die Tiere häufig leiden. Doch hier, auf der Domäne Dahlem, am Rande der beschaulichen Weide, scheint nicht nur die Marktwirtschaft weit entfernt. Dass sich hinter einem Streifen mit Büschen und Bäumen auf der gegenüberliegenden Seite die nächste Wohnstraße befindet, lässt sich nur erahnen. Kathleen Holzhauer öffnet ein Vorhängeschloss. Es trennt den Hofbereich mit der Kuhweide von den Gemüsefeldern. Gleich hinter dem Tor scharen schwarzgefiederte Hühner im Sand. Auch zwei Enten mit einem Erpel gehören dazu. Ein paar Kinder schauen ihnen mit großen Augen zu, denn hier ist alles öffentlich zugänglich. Die Tierpflegerin schöpft einen Becher mit Körnern aus einem Getreidevorrat.
Die Enten sind ganz klar der Chef. Die Enten fressen als erstes den Weizen, den wir gerade auf den Boden gestreut haben. Und die Hühner nehmen nur noch die Reste und halten Abstand gebührend zum Erpel.
Inzwischen wagt sich auch der Hahn aus seiner Deckung unter einem Bauwagen hervor. Sein langer, gebogener, schwarzer Federschweif schimmert silbrig im Sonnenlicht. Insgesamt 160 Hühner leben auf der Domäne Dahlem. Die Gruppe am Bauwagen sind Minorca-Hennen, eine aus Spanien stammende alte Rasse, die etwa 150 Eier im Jahr legt. Also höchstens jeden zweiten Tag eins, sagt Kathleen Holzhauer.
Die Eier gibt es im Hofladen zu kaufen bei uns und das Fleisch auch. Und wir brüten ja auch selber aus, die Küken, und haben dann unsere eigenen Legehennen aufgezogen.
Das ist heutzutage etwas Besonderes, denn die Eierproduktion ist inzwischen stark industrialisiert und arbeitsteilig. Der Züchter bringt die Elterntiere zweier Rassen zusammen und liefert die Eier in einer Brüterei ab. Die geschlüpften Hennen kommen dann zur Junghennenaufzucht und erst danach in einen Legestall.
Die 50% ungefähr männlichen, die schlüpfen, die Hähne, die ziehen wir auch mit selber auf. Die werden nicht geschreddert oder irgendwas schon seit, ich weiß nicht wie viel, mindestens 7 Jahren hier nicht mehr.
Bis Anfang 2022 wurden Jahr für Jahr etwa 45 Millionen männliche Küken direkt nach dem Schlupf geschreddert oder vergast. Das ist inzwischen verboten. Die sogenannten Bruderhähne müssen jetzt entweder gemästet werden, was nicht besonders rentabel ist, da sie nur langsam Fleisch ansetzen, oder das Geschlecht muss bereits im Ei bestimmt werden. Die Hühner auf der Domäne sind dagegen sogenannte Zweinutzungshühner. Das heißt, dass sie sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen und geschlachtet werden. Aber mit 170 Eiern im Jahr legen diese Tiere für einen modernen Legehennenhalter viel zu wenig. Selbst den meisten Biobetrieben reicht das nicht. Sie halten daher vor allem die neuen Zuchtrassen, die mehr als 300 Eier im Jahr legen. Die Domäne Dahlem kommt mit ihrer eher traditionellen Tierhaltung auch deshalb über die Runden, weil sie mehrere Standbeine hat. Neben der Landwirtschaft sind das Kurse für Kinder, ein Museum und ein Landgasthof. Der Hof ist zudem für potenzielle Kunden leicht erreichbar, denn die U-Bahn-Station Dahlem-Dorf liegt buchstäblich vor der Haustür.
Wir verkaufen nicht an einen Supermarkt und dann sind da noch zwei Zwischenhändler dazwischen, sondern wir verkaufen ausschließlich selber. Und die Preise, die man bei uns im Hofladen hat, die sind auch einfach nicht die Supermarktpreise. Bei uns kostet im Hofladen zum Beispiel ein Ei im Moment 70 Cent. Drunter schaffen wir nicht.
Laut den Statistiken des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft leben in Deutschland derzeit 11 Millionen Rinder, 26 Millionen Schweine und 173 Millionen Hühner, Masthähnchen, Puten und Enten. Und obwohl die Deutschen mittlerweile weniger Fleisch essen, wird hier so viel geschlachtet wie in keinem anderen europäischen Land. Allein im Jahr 2019 waren es 55 Millionen Schweine. Die Schlachtzahlen für Hühner und Masthähnchen liegen deutlich höher. Denn deutsche Tierhalter produzieren viel Fleisch für den Export.
Die Wahrheit ist ja auch, so wie wir im Moment Eier produzieren und Fleisch produzieren, ist es viel, viel zu billig. Es geht auf Kosten der Tiere, es geht auf Kosten der Umwelt und auch auf Kosten der Landwirtinnen und Landwirte, die ja wirklich einem brutalen und ruinösen Preisunterbietungswettbewerb ausgesetzt sind.
Sagt Andreas Winkler von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Denn auch wenn die Preise für Lebensmittel, gerade auch bei Milchprodukten und Fleisch, stark gestiegen sind, diese Preise sind immer noch so niedrig, dass die Erzeuger bei der Frage nach der Haltung kaum eine Wahl haben. Denn nur wenn sie ihre Arbeitsabläufe für Fütterung und Pflege extrem optimieren, wenn sie ihre Tiere letztlich wie ein Industrieprodukt behandeln, für das pro Ei, pro Kilogramm Fleisch eine exakt berechnete Zeitspanne zur Verfügung steht, können sie auf dem Weltmarkt mithalten.
Der Preis, den wir im Supermarkt zahlen, der spiegelt nicht mehr ansatzweise die Wahrheit wider.
Unterstreicht Andreas Winkler.
Das sind Preise, da kann zwar der Lebensmitteleinzelhandel gut dran verdienen, aber die Landwirtinnen und Landwirte, die die Tiere halten und die die Lebensmittel herstellen, die können davon nicht gut leben. Und insofern brauchen wir bessere Tierhaltungsbedingungen. Das führt auch dazu, dass wir höhere Preise haben. Das ist aber auch notwendig, nicht zuletzt auch für die landwirtschaftlichen Betriebe.
Wir haben ein Wirtschaftssystem, was auf Kostenführerschaft ausgerichtet ist. Also hier geht es darum, Produktionskosten möglichst gering zu halten, gleichzeitig Leistung zu erhöhen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.
Erklärt der Tierarzt und pensionierte Professor für Tierernährung und Gesundheit Albert Sundrum am Telefon in Göttingen.
Die Folge ist, den Betrieben stehen nicht hinreichende Ressourcen zur Verfügung in Form von hochwertigen Futtermitteln, Arbeitszeit, Investitionen, auch Know-how, also Wissen ist sehr wichtig, kostenträchtig. Und diejenigen, die die geringsten Kosten haben,
zum Beispiel, weil sie beim Tierarzt sparen oder sich nicht ausreichend um gute Hygiene kümmern,
kriegen den gleichen Preis für ihre Produkte, obwohl damit in der Regel auch höhere Erkrankungen einhergehen.
Gerade wenn man in die industrielle Tierhaltung schaut, dann ist das eben ja doch mit immensem Leid für die Tiere verbunden.
Sagt Lea Schmitz, Pressesprecherin vom Deutschen Tierschutzbund.
Natürlich stellt man sich immer die Frage, brauchen wir die Nutztierhaltung heute noch? Und wir als Menschen müssen nicht wie andere Tiere Tiere essen. Also wir können auch darauf verzichten, quasi den Tieren Leid zuzufügen.
Tiere leiden einerseits, weil sie in viel zu engen Ställen leben. Für Hühner fehlt der Platz zum Picken und Scharren oder Staubbaden. Bei den Schweinen zum Wühlen und Suhlen. Am besten ergeht es vielleicht noch den Milchkühen, die häufig in luftigen Ställen mit einem kleinen Außenbereich leben und sich frei bewegen können. Aber viele Tiere leiden in erster Linie deshalb, weil sie Entzündungen oder Verletzungen haben.
Das Problem ist, dass wir zu viele Erkrankungen in den Nutztierbeständen haben, sodass wir davon ausgehen können, dass ein Großteil der Tiere sich eben nicht wohlfühlen kann. Auch wenn die Haltungsbedingungen gut sind, dann können die Tiere ja trotzdem unter Schmerzen leiden, Schäden, sich beeinträchtigt fühlen und eben nicht wohlfühlen.
Albert Sundrums langjährige Recherchen haben ergeben, dass viele Nutztiere krank sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie in Massentierhaltungsstellen oder auf kleineren Höfen leben. Selbst im Biobereich sind die Erkrankungsraten hoch. Der Deutsche Tierschutzbund würde daher am liebsten die Nutztierhaltung ganz abschaffen. Aber
es ist klar, auch für uns beim Tierschutzbund, dass wir nicht von heute auf morgen eine vegane Welt haben werden, so sehr wir uns auch dafür einsetzen,
sagt Lea Schmitz.
Wenn wir Tiere halten, dann sollte man natürlich darauf achten, dass dies möglichst verantwortungsvoll geschieht, dass wir die Bedürfnisse der Tiere auch im Blick haben und nicht, wie das leider oft geschieht, vielleicht wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und die Tiere da zurückstehen müssen in ihrem Wohlergehen.
Tatsächlich stand das wirtschaftliche Interesse beim Zusammenleben von Mensch und Nutztier wahrscheinlich schon immer im Vordergrund. Denn für ihre Halter und Halterinnen waren Schafe, Ziegen, Kühe oder Schweine und Hühner seit Jahrtausenden wichtige Proteinlieferanten. Zudem sind tierische Ausscheidungen ein guter Dünger für den Ackerbau und für die Fruchtbarkeit und den Humusaufbau im Boden geradezu unerlässlich. Landwirtschaft und Tiere, das gehört also erst einmal zusammen.
Klar ist aber auch, am Ende jeder Nutzung steht ja auch der Tod des Tieres. Also spätestens dann können wir den Interessen und Bedürfnissen der Tiere nicht mehr gerecht werden. Auch Milchkühe, die zum Beispiel mit 4 Jahren aussortiert werden, geschlachtet werden, weil die Milchleistung nachlässt, wobei Kühe eigentlich 20 Jahre alt werden können in einer guten Haltung.
Darf man Tiere heute noch schlachten, obwohl es längst vegetarische Alternativen gibt? Oder Fleisch sogar künstlich im Labor gezüchtet werden kann? Oder zumindest Insekten als ebenso gute Proteinlieferanten ein Steak ersetzen könnten? Tiere haben einen ähnlich starken Überlebenstrieb wie wir Menschen. Die Fahrt zum Schlachter ist für sie mit Angst und Stress verbunden, auch weil die Transportwege immer länger werden, denn es gibt immer weniger Schlachthöfe. Und bei der Schlachtung selbst muss alles im Sekundentakt in die mechanischen Abläufe passen. Da kommt es sogar vor, dass einzelne Tiere nicht ausreichend betäubt sind, bevor sie kopfüber an einem Haken hängen. Nur selten wird uns das bewusst, wenn wir genüsslich einen Fleischspieß vertilgen. Stattdessen haben wir in unserer vom Christentum geprägten Kultur den Menschen lange als Krone der Schöpfung betrachtet, aus vermeintlicher Überlegenheit ein fast uneingeschränktes Nutzungsrecht an Tieren abgeleitet. Die Bibel spricht allerdings von den Tieren als Mitgeschöpfen. In der Zeitschrift Tierethik führt der Theologe Bernd Kappes dazu aus:
Evolutionsbiologisch betrachtet sind wir Menschen am Baum des Lebens nicht die Krone, sondern nur ein kleines Ästchen. Von den Tieren sind wir nicht durch einen großen Graben getrennt. Bei Menschen und Tieren handelt es sich nur um 2 bzw. um viele Äste desselben Baums.
Die Erinnerung an diese tierische Herkunft des Menschen scheint in der Kulturgeschichte verloren gegangen zu sein.
Natürlich unterscheiden sich Tiere auch von Menschen und das wird ja gerne dann mal so als Argument genutzt, dass wir ihre Bedürfnisse anders bewerten,
sagt die Tierschützerin Lea Schmitz.
Jeder, der Haustiere hat, weiß, dass Tiere natürlich auch eine eigene Persönlichkeit haben, sich da also auch individuell innerhalb einer Art sehr unterscheiden können, dass ja auch geprägt wird durch eigene Erfahrungen, durch die Lebensumstände. Tiere empfinden Schmerzen, das wissen wir zunehmend auch sogar von Insekten beispielsweise. Also da gibt es noch sehr viel mehr, als wir vielleicht aktuell wissen.
Der Umbau von vielfältigen Bauernhöfen zu immer spezialisierteren Tierproduktionsbetrieben hat schon vor Jahrzehnten begonnen. Fleisch wurde immer billiger und stand bald nicht nur als klassischer Sonntagsbraten auf dem Tisch. Das Agrarministerium und einige Expertenkommissionen versuchen schon länger, die negativen Auswüchse dieser Entwicklung in den Griff zu bekommen. Tiere sollen wieder artgerechter leben. Dafür hat die Fleischbranche die Initiative Tierwohl gegründet, bei der viele Halter Mitglied sind. Die Fortschritte sind bisher überschaubar, auch weil der Umbau von Ställen milliardenschwere Investitionen erfordert. Einkauf in einem Berliner Supermarkt. Hinter gläsernen Türen lagern in Plastikschalen verpackte Schweine- und Rinderschnitzel, Hackfleisch oder Lammkeulen im Kühlregal. Eine eigene Fleisch- und Wursttheke gibt es schon länger nicht mehr. Stattdessen findet man seit einiger Zeit bunte Markierungen auf der Verpackung, die sogenannten Haltungsstufen. Sie sollen der Verbraucherin vermitteln, wie das Tier, von dem die Wurst stammt, gelebt hat. Einerseits sei es gut, dass Verbraucher jetzt wählen können, ob sie für mehr Tierwohl auch mehr Geld ausgeben wollen, sagt Kathleen Holzhauer.
Das Zwiespältige daran finde ich, das System ist es ja zum Beispiel von 1 bis 4 gibt es. Und bei uns in Deutschland ist man ja eigentlich mit Schulnoten, 1 ist das Beste. Und bei diesem System ist es genau andersrum, da ist 4 das Beste.
Tatsächlich garantiert Haltungsstufe 1 lediglich, dass die gesetzlichen Mindestvorschriften eingehalten werden. Einem Mastschwein gestehen sie 0,75 Quadratmeter Platz zu. Das entspricht etwa der Sitzfläche von 2 Stühlen. Auf 2 DIN A4 Blättern müssen sich laut Gesetz 3 Masthühner drängen. In der Stufe 2 gäbe es dann nur minimale Verbesserungen, sagt die Tierpflegerin.
Ich glaube, die zweite Haltungsstufe heißt, das Tier hat 10% mehr Platz. Alle anderen Haltungsbedingungen sind gleich. Ich kann die genauen Zahlen nicht sagen, aber wie viel ist einem Huhn geholfen, wenn es 5 Quadratzentimeter mehr Platz hat?
Besser wird es erst bei Stufe 3, denn jetzt bekommen die Tiere einen kleinen Auslauf im Freien. Stufe 4 entspricht dann dem Biostandard mit deutlich mehr Platz und Auslauf und weiteren Auflagen, wie zum Beispiel dem Verzicht darauf, Kühen die Hörner zu entfernen.
Wir möchten mit unserem Haltungswechsel ein ganz klares Zeichen für nachhaltigere Landwirtschaft setzen und dabei die Tierhaltung in Deutschland grundsätzlich verbessern.
Heißt es in einer Werbebotschaft des Lebensmitteldiscounters Aldi.
Im Jahr 2021 haben wir den Haltungswechsel bei Frischfleisch angekündigt. Das bedeutet, dass wir bis zum Jahr 2030 ausschließlich Artikel aus den Haltungsstufen 3 und 4 handeln werden. Im letzten Jahr kam dann auch noch die Trinkmilch dazu. Auch hier werden wir bis zum Jahr 2030 auf die Haltungsformen 3 und 4 umgestellt haben.
Die Discounter Aldi und Lidl nutzen jetzt dieses Bedürfnis vieler Verbraucher, dass es den Tieren besser geht, für ihre eigenen Interessen. Sie machen Imagewerbung für sich.
Betont der Tierarzt Albert Sundrum.
Aber sie sind im Grunde ja hauptsächlich mitverantwortlich für die desolate Situation, weil sie durch ihre Preispolitik wesentlich dazu beigetragen haben, dass die landwirtschaftlichen Betriebe ausgebeutet werden.
Allen Protesten der Bäuerinnen und Bauern zum Trotz. Die Marktmacht der großen vier des Lebensmitteleinzelhandels, also Edeka, Aldi, Rewe und Lidl, ist ungebrochen. Sie teilen sich 85% der Umsätze in diesem Bereich auf und diktieren die Preise.
Hier macht man den Bock zum Gärtner. Der Handel hat längst seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt, generiert sich aber in der Hinsicht als Problemlöser, obwohl er Problemverursacher ist.
Darüber hinaus hält der Experte für Tiergesundheit das Haltungssystem nicht für wirklich geeignet, die Situation der Nutztiere zu verbessern. Denn um von mehr Platz und Auslauf zu profitieren, müssen Kühe, Schweine oder Hühner erst einmal gesund sein.
Das sehen wir eben in der ökologischen Landwirtschaft und Tierhaltung, wo ja deutlich bessere Haltungsbedingungen und Möglichkeiten zur Ausübung des Verhaltens bestehen, aber eben die gleichen Erkrankungen und auch im gleichen Ausmaße auftreten wie im konventionellen. Bei Milchvieh sind es vorrangig auch Euterentzündungen, also der Milchdrüse, Lahmheiten, Stoffwechselstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen jeglicher Art, Verletzungen, die dann mitunter auftreten. Bei Schweinen sind es vor allen Dingen Lungenentzündungen, wir haben aber auch eine hohe Parasitenlast. Bei Legehennen sind es Brustbeinfrakturen, Hautveränderungen.
Was man sagen muss, ist, dass grundsätzlich in der Legehennenhaltung die Zustände wirklich katastrophal sind.
Ergänzt Andreas Winkler von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Er zitiert aus einer Studie, die belegt,
dass 97% aller Legehennen an Knochenbrüchen leiden. Und zwar, das ist das Interessante, durchgängig durch alle Haltungsstufen. Also egal ob Freiland, Käfig oder Biohaltung. Und hier muss man eigentlich ansetzen.
Die Knochenbrüche bei Hennen, die beim Eierlegen zu viel Kalzium verlieren, sind nur die Spitze des Eisbergs. Foodwatch hat einen Tiergesundheitsreport für die Nutztierhaltung zusammengestellt. Tierleid im Einkaufskorb heißt das 60-seitige Werk. Man erfährt darin zum Beispiel, dass jedes Jahr viele Millionen Nutztiere in sogenannten Tierkörperbeseitigungsanlagen entsorgt werden müssen, weil sie in der Haltung sterben. Oder getötet werden, weil sie zu krank für den Schlachter sind. Es lohnt sich finanziell nicht, diese Tiere zu heilen. Betriebe mit hohen Sterberaten müssen dabei keine Sanktionen fürchten. Sie bekommen allerdings auch keine Unterstützung, um die Fehler in ihrer Haltung zu identifizieren, empört sich Albert Sundrum.
Es können jetzt Keime sein, es kann zu hohe Temperatur sein oder schlechte Luft und was auch immer da jeweils miteinander interagiert. Und das zeigt ja genau die Komplexität, die dem Ganzen zugrunde liegt. Krankheiten sind im Grunde eine überforderte Anpassungsfähigkeit.
Statt der jetzt propagierten Haltungsstufen fordert der Tierarzt daher ein viel besseres Gesundheitsmonitoring.
Entscheidend ist, wird ein hoher Gesundheitszustand erreicht? Das muss das Ziel sein. Und für den Landwirt ist es nicht das Ziel, weil er diese dafür erforderlichen Mehraufwendungen nicht honoriert bekommt.
Stattdessen werden derzeit Produkte von kranken Tieren, zum Beispiel Milch von Kühen, deren Euter entzündet sind, zu den gleichen Preisen vermarktet wie Erzeugnisse von gesunden Tieren. Obwohl es sich um ein minderwertiges Produkt handelt, das mit Tierleid verbunden ist. Dass Nutztiere leiden und in ihren Haltungssystemen sogar sterben, müsste eigentlich der Vergangenheit angehören. Das Tierschutzgesetz aus dem Jahr 1972 folgt dem Grundsatz:
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Im Jahr 2002 wurde der Tierschutz sogar als Staatsziel in Artikel 20a ins Grundgesetz aufgenommen.
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Das ist auch oder war absolut ein wichtiger Meilenstein, auf den wir als Deutscher Tierschutzbund, aber auch andere Tierschutzorganisationen lange hingearbeitet haben.
Schließlich wurde der Tierschutz, seit er als Staatsziel gilt, gegenüber anderen Grundrechten, zum Beispiel der Freiheit der Forschung, aufgewertet, erklärt die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes Lea Schmitz. Doch in der gängigen Praxis der Nutztierhaltung scheint das neue Staatsziel kaum Wirkung zu entfalten.
Seit der Einführung des Staatsziels wurde eigentlich verpasst, das Tierschutzgesetz auch entsprechend auf dieses Staatsziel auszurichten. Es ist heute eher immer noch ein Tiernutz- als ein Tierschutzgesetz, das eben häufig regelt, wie und wann darf ich Tiere töten.
Unser Rechtssystem erlaubt grundsätzlich, Tiere zu töten. Es muss lediglich fachkundig und mit Betäubung durchgeführt werden. Trotzdem gibt es inzwischen ein paar Regelungen, die das Leben von Nutztieren verbessern.
Zum Beispiel haben wir den Entscheid, dass der Kastenstand verboten wird in der Deckhaltung bei Sauen. Die betäubungslose Kastration von Ferkeln wurde verboten. Wir haben jetzt ein Verbot des Kükentötens. Also das sind natürlich auch alles Folgen, die sich sicherlich auch aus dem Staatsziel Tierschutz ergeben haben.
Seit dem 1. Januar 2022 müssen die männlichen Küken aus Legehennenrassen bis zur Schlachtreife aufgezogen werden. Doch daraus folgt nicht unbedingt, dass sie bis dahin ein schönes Leben auf dem Bauernhof haben. Denn häufig geschieht die Aufzucht im Ausland. Und es gibt derzeit keine gesetzliche Regelung, die diese Tiere vor Schmerzen und Leiden bewahrt.
Grundsätzlich stellt das natürlich eine Brüterei vor Riesenherausforderungen, sich entweder mit der Technologie zu befassen und zu investieren, um die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung zu machen, oder aber um das Netzwerk aufzubauen an Aufzuchtstellen, wo die sogenannten Bruderhähne hinterher dann bis zur Schlachtreife gemästet werden.
Um ihnen ein kurzes, leidvolles Leben zu ersparen, sollten die Bruderhähne besser gar nicht erst schlüpfen. Dafür sorgt Tobias Ferling. Der Geschäftsführer von Lohmann Deutschland trägt einen grünen Arztkittel, wäscht sich gründlich die Hände und desinfiziert sie anschließend. Hygiene wird in der Brüterei der Firma im niedersächsischen Dorum großgeschrieben. Jetzt steht Tobias Ferling vor einer Maschine von der Größe eines Gartenhauses, die das Geschlecht der Embryonen in den Bruteiern bestimmen soll. Das tut sie fast 50.000 Mal am Tag.
Hier vorne sehen Sie den Eingangsbereich, wo die 150er Vorbruthorden eingeführt werden.
Ein Mitarbeiter hebt Kästen, sogenannte Vorbruthorden, von einem Hubwagen auf ein Förderband, das in das Innere der Maschine führt. In jedem Kasten befinden sich 150 Eier, die dann mit einer Kamera durchleuchtet und interpretiert werden.
So dass man dann feststellen kann mit sehr hoher Genauigkeit, es handelt sich um einen weiblichen oder männlichen Embryo. Dieses Verfahren, das ist ein nicht-invasives optisches Verfahren. Das heißt, im Vergleich zu allen anderen müssen wir hier kein Loch in die Eischale machen, um eine Probe zu gewinnen.
Ein Saugarm hebt die als männlich identifizierten Eier in Sekundenschnelle heraus. Die übrigen Eier sind weiblich. Sie wandern von hier zurück in den Brutschrank. Tobias Ferling öffnet jetzt eine Tür, hebt eine Kiste heraus. Hier sind die Embryonen schon ein paar Tage älter und damit ausgewachsen. Vereinzelt hocken ein paar Küken mit feuchtem Flaum zwischen den Eiern.
Das waren die ersten Küken, die in den Schlupfbrutkisten dann zur Welt kommen, sich durch die Eischale gepickt haben.
Dass männliche Küken nicht mehr getötet werden, ist ein Fortschritt für den Tierschutz. Doch das System der Haltungsstufen scheint nicht das richtige Mittel zu sein, um das Leben von vielen Millionen Nutztieren in deutschen Ställen zu verbessern.
Bruderhahn darf wieder krähen. Kaum Tierwohl in der Nutztierhaltung. Sie hörten eine Sendung von Janche Hannover. Es sprachen Nina West und Torben Zimmermann. Ton Katrin Witt. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke. Das Manuskript der Sendung finden Sie im Internet bei Radio 3. Sie können die Lebenswelten auch als Podcast abonnieren unter rbb-online.de oder in der ARD-Audiothek.
Radio 3 Bach-Kantate.
Heute am Sonntag Trinitatis hören wir die Kantate, die Johann Sebastian Bach für das Trinitatisfest 1725, also vor genau 300 Jahren, in Leipzig geschrieben hat. Es ist ein trotzig und verzagt Ding, heißt sie. Und das singt der Chor im ersten Satz. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herze. Den Text zur Kantate hat die Dichterin Christiana Mariana von Ziegler verfasst. Und unsere Aufnahme hat Philipp Herrewege mit seinem Ensemble gemacht, dem Chor und dem Orchester des Collegium Vocale Gent. Als Solisten mit dabei sind Johannette Soma, Sopran, Ingeborg Danz, Alt und Peter Koy, Bass.
Thank you. Meister, nicht, warum ich dich bei Nacht ausfrage. Ich fürchte, dass zwei Tage mein Ohnmacht nicht bestehen kann. Doch tröst ich mich, du nimmst mein Herz und Geist zum Leben auf und an. Weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren, nicht verloren werden. Weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren, nicht verloren werden.
Thank you.
es ist ein trotzig und verzagt Ding. Die Kantate zum Trinitatisfest, Werkverzeichnis 176 von Johann Sebastian Bach. Gehört haben wir hier Johannette Sohmer, Sopran, Ingeborg Danzalt und Peter Koy, Bass, den Chor und das Orchester des Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Philipp Herrewege. Martin Lücker spielt an der Rieger Orgel der Katharinenkirche in Frankfurt am Main Präludium und Fuge E-Moll, Werkverzeichnis 548 von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Präludium und Fuge E-Moll von Johann Sebastian Bach, Werkverzeichnis 548. Martin Lücker hat gespielt an der Rieger Orgel der Katharinenkirche in Frankfurt am Main. Es ist jetzt gleich 10 Uhr. Radio 3 Gottesdienst.
Hier sind WDR 5 und NDR Info, angeschlossen Radio 3 vom RBB. Aus der Kirche St. Jakobus in Hilden übertragen wir einen katholischen Gottesdienst. Die Predigt hält Kaplan Henrik Land. Die kirchliche Leitung hat Stefan Bauer. Er führt auch in den Gottesdienst ein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer Sie uns jetzt zugeschaltet sind, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag aus der St. Jakobuskirche in Hilden, einer Stadt am Südostrand von Düsseldorf. Ein Besuch in Hilden lohnt sich. Hier mischen sich Kultur, Geschichte und Natur. Da ist das Wilhelm-Fabry-Museum und gibt interessante Einblicke in die Medizingeschichte, denn Wilhelm Fabry, ein Sohn der Stadt Hilden, gilt als der Begründer der modernen Chirurgie. Die Altstadt ist sehr sehenswert mit ihren historischen Fachwerkbauten und der evangelischen Reformationskirche. Und dann sind da die grünen Erholungsräume wie die Hildener Heide und der Stadtwald. Auch wenn die heutige katholische St. Jakobuskirche erst zwischen 1872 und 1882 entstand, überwältigt sie durch die Farbenfülle der neugotischen Farbfenster. Sie verwandeln den Kirchraum in eine lichtdurchflutete Halle, die dazu einlädt, zu verweilen, zu beten und im Gottesdienst zu feiern. Und so haben sich jetzt viele Menschen hier versammelt, um Gott zu loben und zu preisen. Dabei werden im Gottesdienst jetzt aus dem Gotteslob die folgenden Lieder gesungen. Die Nummer 144.